das Haus abgebrannt und alles, was da drin war, irgendwo in Chicago. Und nicht lange danach, Schiffbruch vor der Küste Englands, die 4 Kinder ertranken, die Frau überlebte gerade noch so, konnte sich an Land schleppen. Das steht hinter diesem Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, von Staffert, so ähnlich. Da fragt man sich wirklich, Mensch, was ist das für ein Friede? Was ist das für ein Mann gewesen, der das danach noch dichten konnte und, wie ich mal annehme, auch ehrlichen Herzens singen konnte? Wir verbünden uns mit diesem Lied und mit vielen Liedern, die so in die Tiefe gehen, und befreunden uns damit, reichen die Hand da, wir sind Brüder, wir sind Schwestern. Und wir klagen vielleicht, weil bei der Apotheke ein Medikament fehlt, wie ich manchmal gerne sage, die Dusche nicht warm genug ist. Auf der anderen Seite haben wir Häuser, Äcker, Wiesen, Luxus, viele von uns und so weiter und so fort. Wie viel mehr müsste uns so ein Friede möglich sein, wenn doch dem Dichter dieses Liedes da ein Weg sich eröffnete, von diesem Frieden in Gott zu singen und da drin eine Geborgenheit zu finden. Mir ist wohl in dem Herrn. Es gibt eine neue Jahreslosung, so die Christenheit, ich weiß gar nicht, weltweit oder in Deutschland hat sich die so gegeben, die können wir mal da ranhauen, aus Psalm 34, vielleicht könnt ihr oben die Lichter ein bisschen ausmachen, das blendet mich so ein bisschen, die Deckenlichter. Danke. Genau, das ist so ein Motto, ein Vers aus der Bibel, den man gut behalten kann, den man als Gemeinde, als Kirche oder auch persönlich mitnehmen kann in das Jahr 2019, sich immer wieder mal daran erinnern, sich ein wenig daran ausrichten, wer möchte. Ich finde das sehr praktisch. Ich finde es vor allem deswegen praktisch, weil nicht jede Gemeinde, jede Kirche, jeder für sich selber irgendwo ganz freikirchlich, individuell etwas aussucht und das Rad immer wieder neu erfindet, weil es sonst nicht echt wäre und vertrauenswürdig wäre, sondern weil man einfach auch mal Dinge übernehmen kann, Dinge, die einem gegeben sind und die auch verbinden nach links und rechts zu anderen Christen und Gemeinden. Also hier aus dem Psalm 34, suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden, vielleicht so eine Art Frieden, wie ihn dieser Liederdichter gefunden hat in Jesus. Suche Frieden und jage ihn nach. Und das wird sicher auch so der Schwerpunkt der Predigt werden. Aber wie es nun mal so ist, jedes Bibelwort steht in einem Zusammenhang, wo er auch nochmal neu aufleuchtet. Und wir tun ja allgemein gut, wenn wir nicht die Verse aus dem Zusammenhang rausreißen. Man könnte dann damit tun, was man will, sondern dass wir sie auch ein wenig im näheren Zusammenhang, aber auch im biblischen Zusammenhang bedenken und verstehen lernen. Keiner von uns möchte ja gerne, dass aus seinem Brief, den er vor 15 Jahren geschrieben hat, vielleicht ganz verliebt an die Freundin, keiner von uns möchte, dass man heute einen Satz da nur rausnimmt. Das könnte ja eine Katastrophe werden. Und sagt, und das hast du geschrieben und das ist deine Meinung und das legen wir jetzt mal ganz genau aus. Da würdest du sagen, oh Hilfe, nein, ich habe doch vorher und nachher ganz viel geschrieben und du kannst das nur verstehen, wenn du den Zusammenhang siehst. Und wenn du ein bisschen bedenkst, ich bin verliebt gewesen. Und da wählt man halt Worte, die man nicht mit dem wissenschaftlichen Lexikon gerade ergründen kann. Das ist übrigens auch bei fast allen Liedern, ob sie aus dem Mittelalter kommen oder heute, der Inhalt wird in Worte gekleidet, die man nicht mit einem Dogmatikbuch erklären kann und sollte, zumindest meistens nicht. Es sind Ausdrucksformen des Herzens, oft Bilder. Aber man muss einen guten Willen mitbringen, um nicht Böses zu unterstellen und richtig zu verstehen. Aber das mutet Gott uns ja zu. Der größere Zusammenhang, der kleinere Zusammenhang, so genau, wenn wir das mal anschauen, vielleicht die Verse 13 bis 15, das wäre dann die nächste Folie. Das könnte ich ja selber machen, ne? Gut, Mensch. So. Bin bestens bewaffnet. So, genau. Möchte ich uns auch vorlesen. Das ist ein Psalm Davids, Psalm 34. Der Zusammenhang, er war bei den Philistern auf der Flucht vor Saul Und die haben erkannt, das ist ja David, der damals die Philister erschlagen hat, zum Beispiel den Goliath. Und die wollten David schon töten und dann stellt er sich verrückt, mit Schaum vom Mund und redet einen Wirrsinn. Und der König der Philister sagt, wir haben bekloppte Leute genug, schickt ihn weg, der taugt eh nichts, der ist an sich selber bestraft genug. Und dann kommt er zur Ruhe und denkt über die ganze Situation nach. Er lobt Gott, preist Gott, dass er sein Gebet erhört hat. Und hier ist so ein anderer, zweiter Teil in diesem Psalm. Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht trug oder hinterlistig reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Und da jetzt auch diese Jahreslosung. Suche Frieden und jage ihm nach. Da ist eine ganz tolle Überschrift für diesen Text, nämlich dieser Vers 13. Als Prediger freut man sich, da muss man nicht lange das Thema suchen. Das ist nämlich manchmal sehr schwer, in biblischen Texten so das Thema zu finden. Was meint der eigentlich? Worum geht's da? Das scheint hier recht eindeutig zu sein mit dieser Frage am Anfang. Wer ist's, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Also es geht in diesem Thema, in diesem Text um diese Frage, hey, wie kann ich ein gutes Leben haben? Wie kann ich viele gute, schöne Tage sehen? Wie kann mein Leben gelingen? Das ist hier so die Überschrift, das ist hier die Frage. Und die ganz Frommen unter uns sagen, darf man als Christ überhaupt gerne gute Tage haben wollen? Geht es nicht nur darum, dass wir in den Himmel kommen und bis dahin ist alles Plage? Und alles schwer, sterben und Kreuz und nochmal sterben und Kreuz, aber bloß keine guten Tage, das wäre ein Zeichen für oberflächlichen Glauben, weltlichen Glauben, der nach äußeren Dingen trachtet. Nun, du magst deine Meinung behalten, aber die Bibel denkt anders. Und das Alte und Neue Testament müssen wir zusammen sehen. Die Kreuzesnachfolge Jesu, der Weg des Heils letztendlich auch, aber zum anderen auch das ganz allgemeine, alltägliche Leben, das Gott erschaffen hat und in das er uns hineinstellt. Und da geht's wirklich auch um die Frage, wie kann ich gute Tage haben? Wie kann ich ein gutes Leben führen? Wie kann ich, wie Luther sagt, schöne Tage sehen? Das Urbedürfnis des Menschen nach einem guten Leben, vielleicht nach einem sorgenfreien Leben, nach einem glücklichen Leben. Jawohl, wir dürfen uns nach einem glücklichen Leben ausstrecken. Ob wir es immer bekommen, das lehrt uns das Leben selbst. Aber wir dürfen uns nach einem glücklichen Leben ausstrecken und nach gesegneten Tagen, Gott gesegneten Tagen. Und das ist auch schon hier das Thema bei David und im Alten Testament. Man nennt diesen Abschnitt, davor heißt es dann noch in Vers 12, kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben, schöne Tage sehen? Oder wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Das ist eine Art Weisheitslehre. David sitzt hier als Lehrer sozusagen. Er hat die Jugend des Volkes vor sich, ganz so wie jetzt hier auch ungefähr. Ein paar sind älter wie ich. Aber David hat die Jugend des Volkes vor sich und er will nun der Jugend ein gutes Leben lehren. Er will ihnen zeigen, wie Leben gelingen kann oder wie man sich manche Plagen auch ersparen kann. Denn nicht alle schweren Dinge kommen von Gott, sondern die allermeisten sind hausgebacken, hausgemacht. Und da setzt jetzt nicht die Heilsbotschaft an. Wenn du an Jesus Christus glaubst und gerettet bist, dann hast du die Garantie zu einem guten Leben, zu einem glücklichen Leben. Das ist zwar die Grundlage, was Christus für uns am Kreuz getan hat, aber hier setzt für das praktische Leben die Weisheitslehre an. Du magst Jesus gehören, dir mögen deine Sünden vergeben sein. Du bist eingeschrieben in das Buch des Lebens und nennst dich Kind des himmlischen Vaters. Aber ob du gute Tage siehst, ob du ein gutes Leben lebst, ob mit Leid, ohne Leid, das ist überhaupt gar nicht die Frage. Ob du ein gutes Leben liegst, das liegt daran, ob du dich beraten und lehren lässt. Da ist die Weisheitsliteratur. Man müsste also die Sprüche mal lesen, zum Teil die Psalmen lesen, das Buch Prediger lesen und so weiter und so fort. Da setzt auf einmal die Weisheit an, die biblische Weisheit, die Ratschläge, was man nun zu bedenken hat und was man nicht zu bedenken hat. Und es ist gar nicht mal so selten, dass Leute, die den ganzen Tag Halleluja rufen und Herr, Herr, Herr sprechen, im Leben gar nicht zu Potte kommen. als Christen unglücklicher leben wie als wie Nichtchristen, weil sie die ganze Sache mit der Weisheit ausklammern und meinen, ich glaube an Jesus, jetzt passiert's schon im Alltag und überhaupt. Nein, tut's eben in der Regel nicht. Beides kommt zusammen. Die Schöpfungsordnung, wo die Weisheitslehre dazugehört, und die Heilsordnung, wo die Erlösung durch Jesus Christus dazugehört. Und wenn man gewisse Dinge nicht bedenkt, kann man noch so gläubig sein. Wenn man gewisse Weisheiten nicht befolgt, dann nützt das Ganze andere, wenn es um die Qualität des Alltags geht, manchmal recht wenig. Nun ist das keine Moral, sondern für uns ist es ein Schöpfen aus der Quelle Gottes und dann ein Umsetzen, was er in seinem Wort sagt. Hier sind zwei Verse uns gegeben. Die Frage, wer ist, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte. Wir haben hier in Vers 14, ich glaube, das leuchtet uns relativ schnell ein, ne? Behüte deine Zunge oder bewahre deine Zunge vor Bösem, also dass du schlechte, böse Dinge redest, und deine Lippen, dass sie nicht Trug oder hinterlistig reden. Also wenn du ein gutes Leben haben willst in diesem Sinne und dir manchen Ärger ersparen möchte, ob du ein Christ bist oder nicht Christ bist, ganz egal, dann achte auf das, was du redest. Und wie oft haben wir Dinge gesprochen und am Ende konnte man das nicht wieder unterkriegen und der Brand wurde entzündet und man kriegt ihn nicht wieder gelöscht. Man hat zu den Kindern Dinge gesagt vor Jahren, sagen, oh, hätte ich das nie gesagt. Man hat zu anderen Leuten Dinge gesagt, oh, hätte ich das mal nie gesagt. Und Beziehungen sind manchmal zerrissen, das Klima untereinander ist vergiftet und immer wieder diese Zunge, ne? Von der Jakobus sagt, ist es ein Übel, die Zunge. Ne? Wer kann sie bändigen? Ne? Das kriegen wir Menschen gar nicht in den Griff. Oder Salomo in den Sprüchen sagt, unsere Zunge ist wie ein Schwert, ne? Mit dem wir stechen und verletzen können. Aber es kann auch sein, dass unsere Worte wie Honig sind und erquicken und heilen und Segen bringen. Paulus greift das ja dann auch auf im Epheserbrief, Kapitel 4, wenn er sagt, lasst kein faules, also mit Fäulnis durchsetztes Reden aus eurem Mund kommen. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern redet das, was gut ist, was erbaut, was Segen ist, was heilsam ist für die, die es hören. Blick mal kurz ein bisschen zurück auf dein Leben oder auf das vergangene Jahr. Ob nun in die Familie hinein, ob in die Ehe, wo eine Ehe vorhanden ist, ob am Arbeitsplatz. Blick mal ein bisschen zurück. Ist das faules Geschwätz gewesen vor allem? Wahrheit, damit Wahrheit gesagt ist? Negativ, immer nur negativ? Oder ist das große Begehren da gewesen? Herr, ich möchte hier ein Segen sein. Ich möchte das sagen, was aufbaut. Ich möchte das sagen, was erbaut. Ich möchte das sagen, was einen Menschen zum Blühen bringt. Segen. Segensreiche Worte sprechen. Und das hat auch mit der Qualität unseres Lebens zu tun. Denn wenn wir Gift verstreuen, dann kriegen wir selber auch was von diesem Gift ab. Die Bibel nennt in diesem Zusammenhang mit dem faulen Geschwätz sogar das Thema und betrübt nicht den Heiligen Geist. Wer also hinterlistig spricht, wer doppelbödig spricht, wer mir durch sein Reden kaputt macht, betrübt auch den Heiligen Geist, der in unserem Herzen ist. Und wir werden betrübte Menschen sind, laufen betrübt, Menschen, die betrüben, laufen betrübt durchs Leben. Und darauf diese Weisheitslehre, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht hinterlistig oder Trug reden. Jetzt magst du sagen, naja, schnell gesagt, schnell geschrieben, gepredigt auch, aber mit dem Reden kriege ich überhaupt nicht hin. Und das ist ja auch richtig so. Denn unsere Zunge, unser Mund ist kein Einzelorgan, sondern steht in einem Zusammenhang. Und die Bibel sieht immer einen Zusammenhang zwischen dem, was in unserem Herzen ist und dem, was wir reden. So nach diesem Wort, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Also wir haben auf unser Herz zu achten, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Was bewege ich in meinem Herzen? Wer kann mein Herz füllen? Mit welcher Liebe ist es gefüllt? Mit welcher Wahrheit ist es gefüllt? Und dann geht das über. Und spürt es langfristig einen Menschen ab. wenn er redet, was in seinem Herzen ist. Dieses Wort für Lippen im Hebräischen bedeutet Rand. Und das können wir uns dann noch besser vorstellen. Das Bild ist, du hast mal wegen hier einen Topf, habe ich jetzt nicht, einen Topf, mal wegen Glas, durchsichtig. Und was ich da jetzt reinschütte in diesen Topf, mal wegen blaues Wasser und immer mehr, und am Ende geht das, was ich reinschütte, geht über den Rand raus. Blaues Wasser. Schütte ich da rotes Wasser rein, geht am Ende über diesen Rand rotes Wasser raus. Und Rand ist Mund, das hebräische Wort für Lippen. Also was in meinem Herzen hineinkommt und mich ausfüllt, das wird am Ende über den Rand überschwappen, über meine Lippen. Und in meinem Reden wird am Ende sichtbar, wer ich bin und was in meinem Herzen ist. Also es ist nicht Moral, sondern wende dich an Jesus. Lass dich von Jesus füllen. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist, indem ihr Gott singt und lobt in euren Herzen. Ihm dankbar seid in allen Dingen. Wiederum Epheserbrief. Lasst euch so füllen, damit es über den Rand rüber quillen darf. Aber es geht um die Qualität deines Lebens. Auch 2019, morgen und überhaupt. Und der zweite Hinweis, das ist ja dieser Vers, dann lass ab vom Bösen und tu Gutes. Und danach dann der Schwerpunkt, suche Frieden und jage ihm nach. Also der zweite weisheitliche Hinweis, wende dich vom Bösen ab. Gib das Böse auf, lass ab vom Bösen, meide das Böse, das meint dieses Wort alles, und stattdessen tue das Gute. Und dieses Böse ist ein so allgemeines Wort im Hebräischen, dass wirklich alles, was nicht gut ist, im Grunde genommen damit gemeint ist. Ne? Also alles, was nicht von Gott her ist, ne? Alles, was nicht aufbaut, alles, was nicht wahr ist, das Böse ist ganz allgemein gefasst. Böse ist das, was Leben kaputt macht auch. Böse ist das, was Beziehungen zerstört. Böse ist das, was gegen Gott letztendlich ist. Man könnte es auch Schuld und Sünde nennen. Also wenn dein Leben gelingen soll, wenn du gute Tage sehen willst, an denen du aufatmen kannst und dich freuen darfst, dann lass das Böse los. Dann meide es. Und jeder weiß, glaube ich, von seinem eigenen Leben, was das für Punkte sind, die er meiden sollte, wo er Abstand nehmen sollte. Und oft sind es zwischenmenschliche Dinge, wo dann schon Pläne sind im Kopf, wo wir Ziele verfolgen und sie sind nicht gut und nicht im Sinne Gottes und entsprechen nicht der Liebe Jesu Christi. Jetzt hat die Bibel aber niemals eine Vermeidungsstrategie. Viele Christen bleiben in der Vermeidungsstrategie stecken. Also, wenn die Tage gelingen sollen, wenn ich ein gesegnetes Leben haben möchte, nach dem Willen Gottes leben will, dann sollte ich dieses nicht tun, jenes nicht tun und das Böse sollte ich meiden. Und da oben haben wir auch schon auf unsere Zunge, unseren Mund achten. Und sie bleiben auch oft in diesem Nicht stecken. Und alle Beispiele, die sie aufzählen können in dieser Welt und aus der Christenheit und aus den Gemeinden und aus dem zwischenchristlichen Leben, vielleicht auch aus dem Gottesdienst, alles, was sie aufzählen können, sind die Nicht-Dinge. Das war nicht gut, das war nicht gut, das sollte man eigentlich nicht tun, das sollte da eigentlich auch nicht sein. Das können 90% Dinge sein, wo man sagt, die sind gut, aber 10% vielleicht nicht so. Und da bleibt man dran hängen. Und so geht man durchs Leben und entsprechende Christen werden aus dieser Haltung gebacken. Ne? So läuft man durchs Leben. Die Bibel bleibt nicht in dieser Vermeidungsstrategie stecken, weil wir würden da dann kaputt gehen. Wir würden es gar nicht schaffen, sondern sie weist den Weg in das Gute hinein. Also lass ab vom Bösen, lass es sausen, kümmere dich nicht drum, sondern, kann man ja sagen, sondern tu das Gute. Das Gegenteilige im Grunde genommen. Ne? Und da ist wieder ein ganz allgemeines Wort, Tob, ne? Tu das Gute. Ne? Also da ist fast an uns selber appelliert, du weißt, was das Gute ist. Und wer mit Jesus lebt und in der Bibel lebt, der weiß, was das Gute ist. Und er wird auch von diesen Kriterien Gottes geprägt. Ne? Und es steht tatsächlich dieses Wort T-U-E. Ne? Sondern das könnte man sagen, und sprich das Gute. Ne? Und denke über das Gute nach. Manche grübeln ja bis zum Endlosen über das Gute und kommen nie zum Tun. Aber das Gegenüber von meide das Böse ist dieses tue das Gute. Da geht es wirklich ums Tun. Dass ich mir dann wirklich auch Gedanken mache und sage, Herr, wie kann ich diesem Menschen jetzt ganz konkret etwas Gutes tun? Und mir das überlege. Oder wenn ich in den Tag hineingehe, werde ich sagen, Herr, was kann ich heute Gutes tun? Im Römerbrief, ich habe das auch lange nicht kapiert, so weil ich eher so ein bisschen schneller mal zum Philosophischen neige. Im Römerbrief heißt es auch, da geht es um liebet eure Feinde, so viel an euch liegt, habt Frieden mit jedermann und so weiter und so fort. Und am Ende heißt es auch, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Da habe ich auch gedacht, ne, naja gut, da denkt man mal über Gutes nach und so weiter und so fort. Nein, auch da ist, und das ist typisch Bibel, da ist das gute Tun gemeint. Also lass dich nicht überwinden vom Bösen. Hier geht es um Menschen, die mir Böses wollen, mir nicht gut gesonnen sind. Lass dich nicht davon überwinden. Ja, wie kann ich denn, dass ich nicht überwunden werde davon? Dass der mich besiegt oder ich mit im gleichen Maße zurückschlage und auch nicht besser bin. Wie denn? Sondern überwinde das Böse mit Gutem, indem ich ganz bewusst Gutes tue. Demjenigen vielleicht sogar helfe. Auf denjenigen aktiv zugehe. Vielleicht was Gutes sage. Oder, das ist ja das allgemeine Beispiel, dem Nachbarn, der immer so mauserig ist, einen Kuchen rumbringen. Aber dieser Kuchen ist ja dann bald auch verdächtig. Aber wie auch immer, wir müssen das Gute tun. Und so überwinden wir in der Kraft Gottes das Böse, wenn es um unseren Alltag geht, wenn es um die Weisheit geht. Soll dein Leben gelingen? Willst du gute Tage sehen? Klar, lebe aus der Kraftquelle Jesu. Aber dann ist die Weisheit gefragt. Und dann mach dir Gedanken, wie du Gutes tun kannst. Ganz konkret. Und dann wird ein Leben spannend. Und dann wird es interessant. Und man denkt gar nicht mehr an das Böse. Und manchmal vergisst man auch sich selbst. Und das ist nicht immer zum Schlechtesten. Das könnte ein Parallelismus Memorum sein. Vers 15, wie wir es oft in der Bibel kennen, auch im Alten Testament, dass ein Vers eine Aussage hat und in einer zweiten Aussage das Gleiche nochmal meint mit anderen Worten. Wenn du die Psalmen liest und auch andere poetische Bücher, da kommt das ja immer wieder vor. Es prägt sich mehr ein. Es ist eine Kerbe, in die geschlagen wird mit unterschiedlichen Aussagen. Dann wäre eben diese Parallele zu dem und tue Gutes konkretisiert, suche Frieden und jage ihm nach. Und das ist ja eben die Jahreslosung im Zusammenhang mit einem Leben, das gelingen soll, ein Leben, wo wir gute Tage auch sehen und sehen dürfen und Gott uns das auch gönnt. Also suchen und jagen. Wir merken, das ist hier recht aktiv ausgedrückt. Und wenn es um Frieden geht, merken wir auch, es wird hier nicht bei den Verhältnissen nachgeschaut oder bei den anderen nachgeschaut, sondern ich bin angesprochen. Also wenn es um Frieden geht, ist hier nicht von den Verhältnissen die Rede, und es ist auch nicht von den anderen die Rede, sondern Gott spricht mich an und sagt, suche Frieden und jage ihm nach. Also ich bin immer gemeint, wenn es um Frieden geht. Ich bin herausgefordert, wenn es um den Frieden geht. Man sagt ja, unsere Vorfahren waren Jäger und Sammler. Und bei mir merke ich das, schon als Kind habe ich Steine gesammelt. Und ich habe mal eine Ratte gejagt und hatte danach einen Jagdrausch, weil ich mit dem Pfeil und Bogen die Ratte durch den Schläfe geschossen habe und so gefotografiert. Aber da setzt schon was in Gang und ich glaube, das liegt schon auch in uns drin, ne? So Jäger und Sammler. Und bis heute sind wir ja unterwegs, ne? Wir suchen und wir jagen Sonderangebote, prickelnde Urlaubsziele, vielleicht auch seltene Trophäen oder was immer ihr vielleicht jagt und sucht. Oft sind es materielle Dinge, denen wir hinterherjagen, mit unseren Augen erspähen. Oft suchen wir uns auch in all dem selbst und merken das gar nicht. Aber beim Suchen ist es natürlich auch wichtig, dass wir das suchen, was man auch finden kann. Ne? Viele Menschen suchen etwas, was man überhaupt nicht finden kann. Ne? Also wer die ewige Jugend sucht, der wird, glaube ich, nicht fündig werden, denn diesen Jungbrunnen gibt es nicht in Wirklichkeit. Wer irgendwann mal das Ende dieser Erde sucht, der wird auch das Ende nicht finden, sondern merken, die Erde ist rund und irgendwann ist er wieder da, wo er losgelaufen ist. Also wenn es um dieses Suchen geht, dann müssen wir suchen, was man auch finden kann. Und hier ist die Suche von Frieden. Und wenn Gott sagt, suche Frieden, dann kann man Frieden auch finden, dann kann man fündig werden. Auch wenn er vielleicht eilig davonläuft, müssen wir hinterhersetzen, nicht abwarten, bis er über uns kommt, sondern hinterherlaufen und nach diesem Frieden jagen. Entscheidend ist eben, was suchen wir? Und die Jahreslosung fragt uns, bist du jemand, der Frieden sucht? Der sich nach Frieden ausstreckt? Nicht dieses Modewort Frieden, ein bisschen Friede und so weiter oder Peace, sondern einen tiefen Frieden, einen göttlichen, einen biblischen Frieden. Und wenn wir wissen, was wir suchen, dass wir diesen Frieden suchen, wir uns dann auch überlegen, wie haben wir ihn zu suchen? Oder wie können wir diesen Frieden haben? Und das sind intensive Worte. Suche, spähe nach dem Frieden aus. Wie nach dem Schlüssel, den du verloren hast. Oder wie nach dem 100-Euro-Schein, den du verloren hast. Und nicht nach diesem Euro-Stück, das du verloren hast. Mit deiner ganzen Hingabe und Energie suche Frieden. Und dieses Jage, jage ihm nach. Und die Frage ist dann, wo finde ich diesen Frieden? Wo finde ich ihn? Und die Antworten, die man bekommt, sind sehr unterschiedlich. Finde ich ihn in buddhistisch geprägten meditativen Yoga-Übungen? Vielleicht ein bisschen Seelenfrieden, ein bisschen zur Ruhe kommen. Aber was ist danach? Und fängt man sich irgendwelche religiösen Läuse ein? Suche ich ihn wie vielleicht damals die Eremiten in der Wüste? Manche setzen sich sogar auf den Pfahl. Wenn alles still ist, kein Mensch mehr da ist, keine Verpflichtungen mehr da sind, nur noch Gott und ich und die absolute Ruhe. Aber auch sie haben keinen Frieden gefunden, weil sie haben sich selbst ja mitgenommen. Frieden finden, glaube ich, können wir nur da, wo wir uns selbst verlieren, wo wir uns selbst abgeben können. Denn unser Herz ist immer wieder die Ursache für Unfrieden. Und das ist ein Unfriede, der auch entsprechende Verhältnisse oft um uns herum schafft. Also da, wo ich mich selber loswerde, wo ich mich abgeben kann, da finde ich Frieden. Und hier spricht die Bibel eben von diesem göttlichen Frieden. Hier spricht der Epheserbrief davon, Jesus oder Christus ist unser Friede. Und wenn ich in Jesus diesen Frieden finde, dann werde ich mich los. Dann kann ich meine Vergangenheit abgeben. Da kann ich meine Unruhe abgeben. Da kann ich mein Leben abgeben bei Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Dort heißt es im Kolosserbrief, der Schuldbrief ist zerrissen und er ist ans Kreuz geheftet. Frieden, ja, wir sollen ihn von ganzem Herzen suchen. Frieden, wir sollen ihm nachjagen. Aber die große Frage ist, wo suche ich diesen Frieden? Und wo finde ich diesen Frieden? Nirgendwo als bei Jesus alleine. Und das hat dieser Liederdichter von dem gesungenen Lied ja auch ausgedrückt. Mir ist wohl in dem Herrn. Friede, wie ihn die Bibel versteht, ist Friede in mehrere Richtungen. Friede in der Bibel hat mit Beziehungen zu tun. Das Wort Shalom, was ja abgewandelt auch im Arabischen gebraucht wird, aber auch im Jüdischen und auch eine Begrüßungsformel ist, Shalom oder Friede sei mit dir. Die Experten wissen nicht genau, wo es herkommt, aber es könnte aus der Zeit der Beduinen kommen. Und die Beduinenvölker begegneten sich auch, weil sie wandernde Völker waren. Und da war man schon sehr darauf angewiesen, ob Friede ist. Ob eine gute Beziehung zu diesem Beduinenvolk ist, das nun einmal entgegenkommt. Und das Gegenteil, so nimmt man an, war immer dann, wenn ein Schaf gestohlen wurde. Dann war der Friede zerstört. Und erst dann, wenn das Schaf zurückgebracht wurde und man das Fest der Versöhnung feierte, dann war Shalom. Also kein krummer Friede, kein komischer Friede, kein Schwamm drüber Friede, sondern nachdem das Schaf zurückgebracht wurde und man das Fest des Friedens, der Versöhnung feierte, sich oder im Grunde genommen sich die Hand gab, dann sagte man Shalom. Und von dort her ist dieses Wort in die Weltgeschichte eingegangen und in das Volk Israel. Shalom, wenn die Rechnung bezahlt ist. Shalom, wenn es wieder in Ordnung gebracht ist. Shalom, wenn vergeben wurde. Shalom, wenn man sich die Hände reicht. Shalom, wenn man sich wieder begegnen kann und die Beziehung wiederhergestellt ist, ein allgemeines Wohlergehen vorhanden ist. Das versteht die Bibel unter Frieden und unter Shalom. Und das ist zuerst dieser Friede mit Gott selbst, von dem die Bibel redet, weil mir meine Sünden vergeben sind, weil ich Gott jetzt Vater nennen kann, weil ich vor ihm nicht mehr weglaufen muss, weil ich kein schlechtes Gewissen mehr vor Gott habe und weil ich keine Angst haben muss, auf diesen Tag zuzugehen, wo ich ihn mal sehen werde, sondern mich darauf freuen darf. Hast du diesen Frieden? Und wer aus diesem Frieden lebt und ihn erfahren hat durch die Vergebung Jesu, der findet diesen zweiten wichtigen Frieden, den Frieden mit sich selbst. Da gehen wir schnell drüber weg manchmal und sagen, lasst uns Friedensstifter sein. Aber Gott hat Frieden gemacht, Christus durch sein Blut auf Golgatha, auch damit wir mit uns selber Frieden haben. Mit welchen Menschen sollten wir uns am besten verstehen? Manche Arbeitskollegen, aber wir gehen wieder nach Hause, okay, manchmal hat man Urlaub. Die buckelige Verwandtschaft, manchmal, ist ja nicht immer so, gibt auch ganz Liebe. Aber okay, wenn einem die Tante gar nicht passt, man geht dann wieder nach Hause und 2-3 Mal im Jahr Kaffee trinken. Aber da ist jemand, mit dem habe ich immer zu tun. Das bin ich selbst. Ich sollte mich mit niemandem besser verstehen als mit mir selbst. Und da ist bei vielen Kriegszustand. Und sie sind gegen sich und kompensieren das sogar manchmal durch Prahlerei. Es kann ganz versteckt sein. Und die Botschaft vom Frieden geht auch in mein Herz zu meinem Leben hin. Dass ich Frieden schließe mit mir, Frieden schließe mit meinem Äußeren, mit meinem Aussehen. Dass ich Frieden schließe auch mit meiner Lebensgeschichte. Dass ich Frieden schließe mit meinen Verfehlungen und Versäumnissen, die Gott schon lange vergeben hat und ich endlich auch mir vergeben sollte. Dass ich Frieden schließe mit den Begabungen, die ich habe und die ich nicht habe. Und das ist eine sehr gesunde Persönlichkeit. Und von dieser Persönlichkeit geht etwas aus, wenn man merkt, Mensch, der lebt nicht ständig im Kriegszustand mit sich selbst. Ist alles nichts, kann alles nicht und oh und ü und ups. Manche sind Jahrzehnte gläubig. Ne? Und ich denke, Mensch, bald sterben sie und in was für einem Zustand gehen sie da in die Ewigkeit. Ne? Und ich glaube, das ist ein Indikator für den Frieden Gottes. Wenn ich Frieden mit Gott habe, der mich angenommen hat, wie ich bin, weil er mir vergibt, ne? Dann wird auch ein Friede in mein Herz einziehen, der mir selber gilt. Das hat nichts mit Psychologie und Selbstverwirklichung, das wollte ich den Kritikern gerne sagen an dieser Stelle, zu tun. Ja, sondern es hat mit Bibel und mit ganz normal und Schöpfung zu tun. Ja, dass ich mich annehmen darf. Nicht mehr vor mir weglaufen muss. Manche suchen besseres Leben und Verhältnisse, ohne Frieden mit sich zu haben. Sie können hingehen, wo sie wollen. Können auch die Gemeinden wechseln, wie sie wollen. Man nimmt sich überall mit. Hier muss Friede kommen von Jesus. Und hier darf auch Friede entstehen, mir selbst gegenüber. Und das sind Persönlichkeiten. Und mit solchen Menschen ist man gerne zusammen. Und von diesen Menschen geht eine Kraft aus, eine segensreiche Kraft. Und dieser Friede natürlich, er wirkt sich auch aus auf meine Mitmenschen. Jesus sagt, selig sind die Frieden stiften, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Aber eben nur dann ist es so, und wirkt sich das auch bei mir dann aus. Friede, wir sollen ihn suchen. Friede, wir sollen nach ihm jagen. Und vielleicht hast du jetzt einen Menschen vor Augen und sagst, ja, da ist Verhältnis zerbrochen, da ist Verhältnis so erkühlt, ich sollte diesen Frieden suchen mit diesem Menschen, ich sollte diesem Frieden nachjagen, damit es wieder schön wird. Und die Überschrift heißt, so viel an euch liegt, wenn der andere nicht möchte, zwingen kann man ihn nicht, ne? Willst du nicht mein Bruder sein, hau ich dir die Birne ein, so geht's nicht. Der andere muss wollen, logisch, aber wir sollten ihn suchen und diesem Frieden hinterherjagen. Ich bin dankbar für unsere Gemeinde und es gibt viel, viel mehr Positives und Dinge, die einen glücklich machen, als Trauriges. Aber ich glaube, auch für uns ist das eine herausfordernde Jahreslosung, dieses Thema Frieden, wenn wir es mal in die Richtung auch deuten, gute Beziehungen. Ein friedvolles Miteinander, ein segensreiches Miteinander. Und jetzt nicht gleich wieder an die anderen denken, sondern dieser Vers spricht jeden persönlich an. Suche Frieden und jage ihm nach. Wo auch immer es nun nötig ist, das möge Gott dir und mir zeigen. Ich spreche uns mal ein Gebet, ein formuliertes. Das kann ja auch nicht schaden, wenn man es von Herzen betet. Nämlich Franz von Assisi hat das mal gut formuliert, ein Gebet. Und ich denke, dass wir das von Herzen mitbeten können. Wer möchte, darf das jetzt tun. O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung erwecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. O Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Amen.